ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir interessante Gäste ein, die uns oft einen neuen Blick auf das Leben ermöglichen, die uns eine neue Facette des Lebens zeigen, so wie mein Gast in dieser Folge. Es ist Tom Sitas, Coach für Stressmanagement und ehemaliger Apnoe-Taucher und Weltrekordler.
Talk mit Thies.
Nachdem ich das gelernt habe, bin ich dann ja gleich wieder ins Wasser und bin da einmal runtergetaucht, auf etwa 15 Meter war das, und habe mich dann auf den Boden gesetzt und dachte, wie flashig ist das jetzt bitte, wie schön, hier einfach sitzen zu können, ohne Atemreiz und Teil dieser Welt zu sein.
Es ist immer banal. Es ist fast immer banal. Also Atemtechniken sind wirklich nicht schwer.
Ne? Aber manche müssen erlernt sein.
Ja, sie müssen manchmal erlernt sein und vor allen Dingen muss man erstmal wissen, dass es sie gibt. Wenn du dankbar bist, ist auch kein Platz für andere Gefühle. Und das ist auch wieder was. Ne? Ja. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht zur gleichen Zeit wütend sein. Das funktioniert nicht. Ich war in 0, nix wieder bei diesen 7 Minuten und 10 Sekunden angekommen und war aber noch tiefenentspannt. Und dann hänge ich da so im Wasser. Meine Sicherungstaucherin Sabine hat mir immer die Zeiten angesagt. 7.15, 7.30. Die Stimmen wurden dann irgendwann auch strenger. Tom, jetzt tauch auf.
Tom Sitas ist Experte für Atemtechnik. Rein professionell gesehen hat er damit viele, viele Weltrekorde aufgestellt als Apnoe-Taucher. Also minutenlang tauchen mit nur einem Atemzug. Es gibt ja die verschiedensten Disziplinen. In einer hat er über 22 Minuten die Luft angehalten. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit Hilfe von ersten Übungen eure Atmung verändern könnt, um einfach mal auch zu überprüfen, was das mit euch macht. Tom erzählt außerdem, dass er einige der ganz großen Erkenntnisse per Zufall gewonnen hat. Erkenntnisse, die ihn dann ganz nach vorne gebracht haben. Viel Spaß mit Tom und mit dem Atmen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
In Hamburg hier.
Ja.
Tom.
Moin.
Stresscoach. Du verbindest Meditations- und Atemtechniken, um unter Stress entspannt zu bleiben. Das hast du erlernt für deine frühere Tätigkeit als Apnoe-Taucher, wo du Geschichte geschrieben hast, wo du 22 Weltrekorde und 2 Weltmeistertitel dir ja ertaucht oder eratmet hast. Was ist es?
Beides, würde ich sagen. Man muss erstmal gut atmen, um dann nicht mehr atmen zu können.
Du bist Hamburger. Ansonsten warst zwischendurch auch mal Lehrer. Dann richtig, deinen erlernten Beruf hast du dann ausgeübt, aber den hast du jetzt gerade auf Eis gelegt. Ne?
Genau.
Und bist vor allem unterwegs, um ja Vorträge zu halten, vor allem im Managementbereich natürlich zu beraten und deine Tipps, die du dir in deinem ja durchaus aufregenden Leben dir erarbeitet hast, weiterzugeben an andere. Mhm. Und davon werden wir heute natürlich ein bisschen hören. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Deine Atmung ändert alles, wie du durch gezielte Atemtechniken deine Resilienz und deine Leistungsfähigkeit steigerst. Da wollen wir was mitnehmen gleich.
Sehr gerne.
Diese Rekorde, die 22, ist ja jetzt schon alles ein paar Jahre her. Du hast irgendwann einen Cut gemacht. Alle noch ungebrochen?
Nein, leider nicht. Die Weltrekorde sind größtenteils gebrochen. Ein paar Deutsche habe ich wohl noch, aber leider sind die dann irgendwann auch geholt worden. Einige sogar recht früh. Ne, da dachte man, die halten für die Ewigkeit und dann, wie es immer so ist, dann kommt irgendjemand daher und dann ist das nach einem Jahr, glaube ich, ein Rekord dann gebrochen worden.
Bei welchem hast du gedacht, der hält für die Ewigkeit?
Die 10 Minuten 12 tatsächlich. Das war ja so, dass ich über viele Jahre dann wirklich ungeschlagen war im Luftanhalten und was von 5, 6 Jahre hatte ich da den Weltrekord und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mein Studium mal beenden, bevor die das Staatsexamen abschaffen und habe dann gesagt, jetzt hau ich nochmal einen raus, ne, trainiere nochmal ordentlich und habe dann auf meinen Rekord, der damals 9 Minuten und 5 Sekunden war, nochmal eine Minute draufgepackt, durfte der erste Mensch werden, der einen Weltrekord über 10 Minuten aufstellt und der war dann tatsächlich ein paar Monate später dann gebrochen worden.
Wo war dieser Rekord?
Der lag dann bei 11 Minuten und irgendwas.
Unmenschlich. Und wo wurde der erstellt? In welchem Ort?
Der jetzige oder mein?
Nee, dieser mit, damals mit 10 Minuten und 12
das
Sekunden.
Das war noch in Athen.
Das war in Athen.
Mhm.
Schwimmbad?
Genau.
Und mit Gewichten, ohne Gewichten?
Das war einfach nur Luft anhalten unter Wasser. Also ich habe einen Anzug an.
Ach, nur so ein Meter unter Wasser im Prinzip.
Nicht mal das.
Nicht
also,
mal das.
Ne, man liegt dann so im Wasser, muss man sich vorstellen, Kopf fast komplett untergetaucht, aber der Körper, der ist dann so ein bisschen weiter unten, ne? Füße fast auf dem Boden.
Ja, okay.
Und dann hat man ja ganz viel Luft eingeatmet und schwimmt erstmal wie so eine Boje oben. Und mit der Zeit verbraucht man den Sauerstoff und dann wird die Lunge auch kleiner und man sinkt wieder ein bisschen. Das haben die wenigsten auf der Pfanne, dass das so passiert, ja.
Das ist jetzt schon ein bisschen her. Wann hast du das letzte Mal länger als zumindest 5 Minuten die Luft angehalten?
Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe im Jahr 2023 durfte ich nochmal bei der Fernsehshow Was kann der Mensch mitmachen? Mit Eckart von Hirschhausen. Genau. Und da habe ich 8:30 gemacht. Im Training ging es dann noch ein bisschen weiter, irgendwie knapp über 9. Ja, also das ist noch nicht so lange her. Im Jahr 2019 war das. Da habe ich nochmal im Training sogar einen Weltrekord aufgestellt im Luftanhalten mit reinem Sauerstoff. Das waren 24 Minuten und 14 Sekunden.
Im Training?
Im Training. Es hat einen Versuch gegeben, da hat es dann nicht ganz gereicht. Das waren dann 23 Minuten und 6 Sekunden.
Ja.
Ja,
so. Was heißt mit reinem Sauerstoff? Also wie sah genau dieser Trainingsrekord, wie sah der aus, weil du jetzt auf den Sauerstoff gegangen bist?
Genau, man hat im Prinzip ja ganz viele Disziplinen im Apnoe-Tauchen. Ne? Es gibt das Tieftauchen, auch da kannst du das mit Flossen, ohne Flossen, kannst dich am Seil ziehen, auf unterschiedlichste Art
mit
machen.
Mit Gewicht, ohne Gewicht.
Genau. Ja. Und beim Streckentauchen ist es ähnlich. Da gibt es Monoflossen, dann gibt es Bifins, also zwei Flossen, wie wir das kennen vom Tauchen. Dann kannst du es ohne Flossen machen. Und selbst beim Zeittauchen, also wo es wirklich nur um Luft anhalten unter Wasser geht, kannst du mit normaler Luft, also wie jeder das kennt, die Luft anhalten oder vorher noch reinen Sauerstoff einatmen, wie man das im Krankenhaus kennt. Da ist dann leider, sind es dann andere Gründe, ne? Aber dass man dann reinen Sauerstoff einatmet, medizinischen Sauerstoff, und dann geht es eben noch länger, ne? Weil das ja unser Treibstoff ist, der Sauerstoff. Ja, und dann sind das halt über 20 Minuten, die man da erreichen kann.
Bevor wir gleich über unser aller Atem sprechen und was durch Atmung alles möglich ist und wie wir unseren Körper auch wirklich beeinflussen können, gesund halten können durch Atmen, wollen wir natürlich auf diese Karriere noch kurz einmal schauen, weil sie fasziniert, weil sie natürlich auch quasi das legalisiert, was du den Menschen heute vermittelst. Denn du hast aufgrund diverser Techniken und auch wissenschaftlicher Erkenntnisse überhaupt nur diese Leistung erbracht. Wie bist du darauf gekommen? Das ist die Frage, die muss man natürlich am Anfang stellen. Wann hat der kleine Tom zum ersten Mal dieses Luftanhalten für sich entdeckt?
Ja.
Ich meine, Kinder machen viel Scheiß. War das eine Scheißaktion so?
Nee, absolut nicht. Aber es ist ein ganz schönes Bild, was ich jetzt im Kopf habe. Wir haben ja anlässlich des 60. Geburtstags meines Vaters haben wir mal Bilder rausgesucht aus der Vergangenheit. Und da sind wir tatsächlich über eines gestolpert. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal 3 mit Maske und Flossen, konnte man mich da in Griechenland am Strand sehen, wie ich ja schon als ganz kleines Kind geschnorchelt habe. Das heißt, bevor ich schwimmen konnte, konnte ich tatsächlich schon schnorcheln, wie meine Kinder heute auch. Du hast ja eine Maske auf und das ist ja auch wieder ein Auftriebskörper.
Das stimmt. Oder hast du Schwimmflügel gehabt, die kleinen Orangen?
Ohne Schwimmflügel, orange Flossen und dann ab ins Wasser. Und ich habe es geliebt einfach. Ne? Also mit meinem Bruder zusammen, der ist nur 2 Jahre älter, sind wir dann da auf den Grund getaucht und ganz weit rausgeschwommen. Ja, da gibt's auch ganz interessante Geschichten, wie wir dann da hunderte Meter weit draußen, unsere Eltern haben sich schon gesorgt und wir saßen da einfach irgendwo auf dem Felsen. Ja, so war meine Kindheit. Wir waren häufig in Griechenland und sind gereist und ich hatte immer eine große Liebe zum Wasser, was aber anders war als in meiner Umgebung. Ich hatte auch großes Interesse zu entdecken, was passiert da unter Wasser. Und wo das herkam, konnte sich keiner so richtig erklären, weil niemand in meiner Umgebung, kein Bekannter irgendwie tauchte. Aber ich hatte einfach diese Faszination, immer wenn ich Bilder gesehen habe, ne, Unterwasserbilder, Dokumentationen von Jacques Cousteau oder anderen, dann war ich total geflasht.
Und beim Tauchen oder beim Schnorcheln generell, wenn man mal einmal runterguckt, ist es ja, selbst wenn da nur ein paar Krabben schwimmen, ist es ja eigentlich schon faszinierend.
Total faszinierend, ja, genau.
Und das sind nur Ostseekrabben.
Ja, also aber auch wunderschön. Ich finde ja immer, es wird noch immer faszinierender, wenn man weiß, was das für Krabben sind und was sie da gerade machen.
Ja.
Also ich denke, dass du jedes kleinste Unterwasserlebewesen kannst du stundenlang angucken und es fasziniert dich total, wenn du weißt, warum es das macht, was es macht.
Ja.
Vorher guckt man da so über das Riff und nimmt es gar nicht so richtig wahr. Ich war mal mit einem Unterwasserbiologen unterwegs und der hat mir das dann alles haarklein erklärt und es war auf einmal nochmal eine ganz andere Welt. Auf jeden Fall habe ich diese Faszination immer in mir gehabt Und dann aber nicht die Gelegenheit. Ne? Ich komme ja aus Hamburg, wie gesagt, und da ist das eben ja nicht so leicht, mal eben tauchen zu gehen.
Na klar, in der schlickigen Elbe da.
Genau, kann man versuchen, ne? Aber macht nicht so wirklich Spaß. Ja, ja. Und auch in der Ostsee, das ja, Hardcore-Taucher, die das lieben, die machen das gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich eher so der Warmwasser- und bunte Korallen-Typ. Und so habe ich dann, als ich mein erstes Geld verdient habe, mir ein Flugticket nach Jamaika gebucht und dort meinen ersten Tauchkurs gemacht. So, okay. Das war dann Anfang 20 und so habe ich das Tauchen dann für mich entdeckt und bin da mit großer Freude rangegangen, die Unterwasserwelt zu entdecken. Und dazu kam dann noch, dass ich in der Zeit nach einem Sport gesucht habe. Ich komme aus dem Fußball,
ja.
Hatte aber in den späten Jugendjahren dann einen Unfall, einen Knorpelschaden und konnte kein Fußball mehr spielen.
Wer war verantwortlich dafür?
Da war ich selber für verantwortlich.
Okay, ist klar.
Leider. Also das war ein Unfall auf der wunderschönen Insel Korfu in Griechenland. Habe nicht aufgepasst, habe einen Stein übersehen und bin dann da drüber gefahren. Ja, soll ich sagen.
Drüber gefahren mit?
Mit einem Motorroller.
Mit einem Motorroller.
Genau.
Okay, und dann gestürzt.
Ja, dann war das doof. Dann bin ich gestürzt, aufs Knie gefallen. Und leider ist dann gleich was kaputt gegangen am Knorpel. Und dann habe ich noch ein bisschen gespielt. Ging auch noch einigermaßen, aber ich musste immer so ein bisschen mit der Hüfte einknicken.
Okay.
So, und das ist dann, taugt nicht mehr so viel, ne? Und
der SC FC St. Pauli muss ohne dich auskommen.
Ne? Jetzt, naja, leider. Ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Du bist Fan, haben wir schon festgestellt gerade.
Ja, HSV, aber ich bin von beiden Hamburger Vereinen Fan, um das nochmal festzuhalten. Ach, okay. Das klang jetzt vielleicht gerade ein bisschen anders.
Hatte ich auch so gar nicht verstanden im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben. Okay, alles klar, verstehe, beide Vereine. Mhm. Okay, toll. Mhm. Da hast du also nach einem anderen Sport auch aktiv gesucht. Mit anderen Worten, du warst der unruhige Junge, der einfach sich bewegen musste und ansonsten durchgedreht.
Du, wenn man als Kind anfängt, Sport zu machen, Fußball zu spielen und sich zu bewegen, das geht nicht mehr so richtig weg. Also ohne Sport konnte ich mir das nie vorstellen. Ich habe es dann versucht und dann bin ich halt darüber gestolpert, ne, über diesen Tauchkurs. Und dann bin ich da recht früh nach dem Gerätetauchen auch ohne Gerät runter. Ne, weil du hattest das ja nicht die ganze Zeit zur Verfügung, so eine Pressluftflasche, sondern der Kurs war irgendwann zu Ende. Und dann habe ich gesagt, probieren wir es mal so aus.
Und dann auch schon so 10 Meter
oder? Und dann bin ich recht früh, ja genau, auf 15, 20 Meter runter, habe meine Tauchlehrerin so ein bisschen erschreckt. Und die ist dann mit einer Gruppe unterwegs gewesen. Und die sagte mir dann, Tom, das ist ganz schön gut, was du hier machst. Wusstest du, dass es da Wettkämpfe gibt?
Und wo sind deine
Weltmeisterschaften? Und wo sind deine Kiemen?
Also, lass mich bitte mal an deinem Hals kurz untersuchen.
Irgendwas stimmt da nicht mit dir.
Ja.
Naja, so in die Richtung ungefähr. Ne? Ja. Also sie hat mein Talent dann gesehen und mir von Wettkämpfen berichtet. Und dann dachte ich, also wie cool ist das? Da kann ich beides verbinden. Ne? Ich kann in der Unterwasserwelt sein und dann diesem Sport nachkommen. Dazu kam dann noch, dass ich auch eine große Faszination für diese mentale Komponente von Leistungsfähigkeit immer hatte. Ich hatte einen starken Bruder. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Der hat früher als in der Jugend beim HSV gespielt. Ja. Hat da irgendwie einen Jahrgang übersprungen, die Kapitänsbinde getragen und war also wirklich ein Tier und einfach ein sehr, sehr guter Fußballer. Auch in allen anderen Sportarten war er mir haushoch überlegen.
Okay.
Und ja, und der hatte immer so eine eiskalte Schnauze. Ne? Also wenn es da eng wurde, die Matches, die wir so hatten, dann hat er immer die Ruhe bewahrt. Und wenn wir beim Darts irgendwie, wenn ich da zweimal die 180, also zweimal die 360, 320 so getroffen habe, dann hat er sie dreimal getroffen. Ne? Und
das
fand ich immer faszinierend.
Ihr habt euch gebattelt und du hast drunter gelitten.
Ich hab immer verloren und ich habe drunter gelitten. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, irgendwann, ne, also in den 20ern oder so, da werde ich dann ihn auch mal schlagen können in dem einen oder anderen Sport. Naja, das ist so eine Komponente davon. Ne? Ich fand es faszinierend, ne, so ruhig bleiben zu können in diesen extremen Drucksituationen, wie mein Bruder das gemacht hat. Mhm. Und er hat mir was abgeschaut. Ne? Und
also er hat genau mehr Talent als du im Prinzip, weil er das schon gleich mitgebracht hat.
Also er hat auf jeden Fall mehr Talent. Ja. Ich musste mir mehr davon erarbeiten, das kann man sagen. Aber dafür bin ich wieder ganz gut darin, langfristig mich da auch an solchen Sachen zu entwickeln und hinzugucken, was ich tun muss.
Und auch an Grenzen zu gehen.
Genau.
Brauchte er ja nicht so. Aber interessant, dass die Tauchlehrerin, dass die damals schon gesagt hat, du hast Talent. Worin besteht denn dieses Talent? Hast du besonders großes Lungenvolumen zum Beispiel. Ich habe ja mal mit Anna von Bötticher gesprochen, die bei den Frauen eine große Apnoe-Taucherin auch immer noch ist. Mhm. Und die hat aber generell nur 60% ihrer Lunge. Also die hat eigentlich noch nicht mal gute Voraussetzungen für das Apnoe-Tauchen.
Ja, ich denke mal, dass dieses Mentale eine einfach extrem große Rolle spielt beim Apnoe-Tauchen. Natürlich gibt es physiologische Voraussetzungen wie die Lunge. Die Milz spielt auch eine Rolle, könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Okay. Aber wie viel Sauerstoff du in deinem Körper binden kannst, das unterscheidet sich ja schon von Mensch zu Mensch und ist nicht gleich so offensichtlich. Stimmt. Aber diese Ruhe bewahren zu können, wenn es drauf ankommt, ne? Wenn da ein unangenehmer Atemreiz kommt oder wenn du auf der Tiefe bist und irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann ruhig zu bleiben und auch entspannt, ne? Und nicht, ja, die zu viel Sauerstoff zu verbrauchen, so, keine Angst zu bekommen, nicht in Stress zu verfallen. Das ist eine hohe Kunst und hat den größten Einfluss. Und das siehst du eben nicht unbedingt von außen. Mhm. Und da muss man so ein bisschen für geboren sein, ne? Wenn du dich im Wasser wohlfühlst und das kennst. Ich habe ja, wie gesagt, als Kind dann schon geschnorchelt. Ja. Dann reagierst du natürlich anders auf schwierige Situationen, als wenn jemand zum ersten Mal im Wasser ist.
Wie tief bist du getaucht ohne alles? Also mit Apnoe? Wie tief? Also
ja, mit Flossen bin ich 85 Meter tief getaucht und dann hatte ich das nochmal mit einem Gewichtsschlitten gemacht und da waren es dann 122 Meter.
Wie lange bleibst du dann unten? Denn diese Rekorde werden natürlich in einem Ruhezustand, ohne Energie zu verbrauchen, aufgestellt. Mhm. Aber wenn du dich unten frei bewegt hast, dann quasi Teil dieser Welt dort unten wirst, von wie vielen Minuten reden wir da?
Also in Bewegung. Ja. Sind das knapp 5 Minuten. Ich habe ja unter anderem auch einen Weltrekord im Streckentauchen ohne Flossen gehabt. Mhm. Und die Zeit für diesen Tauchgang, das waren 4 Minuten 51 Sekunden. Okay. Und da bin ich schon recht viel auch in Bewegung. Und wenn du beim Schnorcheln mal eine Ruhepause einlegst oder dich mal auf den Boden setzt, dann geht es natürlich noch eine Weile länger. Aber in der Regel sind so Tauchgänge, wenn du jetzt erkundest und einfach Freude daran hast in der Unterwasserwelt, ja, 2-3 Minuten maximal.
Okay. Nimm uns vielleicht nur ganz kurz einmal so mit runter. Woran merkst du, ich bin Teil dieser Welt geworden jetzt gerade? Ich gehöre für diese paar Minuten, gehöre ich wirklich hierzu?
Ja, das war so ungefähr der erste Tauchgang, den ich gemacht habe, wo ich genau das erlebt habe. Das war, ich habe es fast in den gleichen Worten beschrieben. Ja, ich habe es einfach dann ausprobiert nach diesem Gerätetauchkurs, den ich gemacht habe. Da lernt man dann ja, wie funktioniert das mit diesem Druckausgleich. Ne? Das heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich keine Schmerzen auf den Ohren habe? Und das ist gar nicht so schwer, wie die meisten denken. Und nachdem ich das gelernt habe, bin ich dann ja gleich wieder ins Wasser und bin da einmal runtergetaucht, auf etwa 15 Meter war das, und habe mich dann auf den Boden gesetzt. Und dachte, wie flashig ist das jetzt bitte? Wie schön, hier einfach sitzen zu können, ohne Atemreiz. Und Teil dieser Welt zu sein. Also das alleine war für mich schon magisch. Und dann hatte ich das große Glück, dass dann noch ein Rochen an mir vorbeischwamm. Der pflügte da so durch den Sand auf der Suche nach Nahrung. Und es war einfach zauberhaft. Auch diese Tiere, die sind ja so elegant, dass wenn ich die im Fernsehen gesehen hatte, war das für mich was schon was Großartiges. Ne?
Majestätisch.
So. Majestätisch, genau. Und dann durfte ich das live irgendwie, das war nicht mal einen Meter von mir entfernt, ne? So eine Armlänge. Flügte der da so lang und ich habe da geguckt, der hat sich von mir überhaupt nicht stören lassen. Ja, und hat da sein Ding gemacht und da hatte ich schon das Gefühl, ich bin hier irgendwie Teil und gehöre ja auch in diesem Moment zumindest auch hin.
Worüber spricht man da so unten am Meeresboden?
Naja, es funktioniert dann nonverbal. Ich habe dann so ein bisschen Sand noch aufgewirbelt und habe gehofft, dass ihn das freut, meinen neuen Freund, und er da Nahrung finden kann. Ja, aber so weit ist es noch nicht, dass wir uns da unterhalten können, genau.
Wir sind ja jetzt in Hamburg und weißt du was? Ich habe erst vor 2 Wochen erfahren, was der tiefste Punkt Deutschlands ist. Weißt du, wo der ist?
Da muss ich jetzt auch überlegen.
Der tiefste Punkt Deutschlands, also ich kann so viel verraten, er ist im Norden. Ja. Es hat mich total überrascht, weil ich es nicht wusste. Und zwar, es ist in der Nähe von Timmendorfer Strand bei Lübeck, da gibt es den Hemmelsdorfer See. Und der Hemmelsdorfer See, also kurz vor Timmendorf, der hat einen Punkt, steht dort. Jeder kann natürlich was behaupten, aber es steht dort offiziell, es sei der tiefste Punkt Deutschlands. Mhm. Aber ich sage, es ist doch einfach nur so ein kleiner, räudiger See. Mhm. Entschuldigung? Mhm. Aber vielleicht
Weißt du denn, wie tief der ist?
Nein, und ich habe die Zahlen mir nicht notiert damals. Ja. Ich weiß es nicht. Ich war nur so überrascht, dass es nicht irgendwo draußen im Meer ist. Aber da, wo es richtig tief wird, gehört es wohl schon nicht wieder zu Deutschland, offiziell. Aber ein See.
Ja, also das ist total schwierig, tiefe Stellen in Deutschland zu finden. Das kann ich dir sagen. In meiner ersten Zeit war das ja eine meiner Hauptaufgaben, irgendwie einen Platz zu finden zum Tieftauchen. Und ich weiß noch, wie wir auf dem Segelboot in der Ostsee gesucht haben. Das waren etwa 25 Meter war die tiefste Stelle, die wir da gefunden haben. Da sind wir stundenlang umher mit dem Echolot und haben einfach geschaut, wo kann ich hier mal tauchen gehen? Und es war schwierig zu finden. So, und jetzt gibt es aber Seen.
Ja,
zum Beispiel im Süden von Hamburg bei Stade in Hemmoor, da gibt es den Kreidesee.
Ja.
Die sind noch viel tiefer, ne? Der hat 56 Meter an der tiefsten Stelle.
Ach, hör auf. Phil hat mich gerade recherchiert, hier hinter der Scheibe, und hat einen Zettel hochgehalten.
Ja.
39,5 Meter, der Hemmelsdorfer See.
Mhm. Es geht noch ein bisschen tiefer in anderen Seen, ne? Es gibt auch noch einen Bodensee, der ist auch noch über 100, meine ich.
Ehrlich?
Und genau, deswegen die Ostsee ist nicht besonders tief, vielleicht,
Oder die Nordsee auch nicht.
Nee.
Ja gut, also wenn das stimmt hier mit den Zahlen, dann müssen wir den Hemmelsdorfer See hier aber auffliegen lassen mit dieser Info, die da steht. Ich glaube, auf einer Tafel oder so stand es. Guck mal. Okay, 50 Meter. Beim Bodensee weiß ich es gar nicht genau. Da bin ich gerne und regelmäßig, aber ich tauche halt nie.
Ja, man muss natürlich auch die Topografie nochmal so ein bisschen berücksichtigen, ne? Vielleicht liegt Hemmoor ein bisschen höher als dieser Ort. Das wäre jetzt nochmal eine Überlegung, ne?
Ja, auf der anderen Seite ist oben hier alles flach, oder? So richtig. Aber möglicherweise hast du recht. Es hieß nur der tiefste Punkt Deutschlands.
Genau. Ja.
Stimmt, du hast recht. Vielleicht richtig.
Könnten wir mal prüfen.
Ja, so hast du also angefangen, hast den als Sport betrieben, dieses Apnoe-Tauchen, hast Rekorde aufgestellt. Wenn du einen Rekord aufgestellt hast, offensichtlich, da kam ja noch so viel danach. Wie süchtig macht es, einen Rekord aufzustellen? Man könnte sich da auch ja drauf ausruhen erstmal.
Ausruhen war erstmal noch nicht. Also ich muss sagen, ich habe diesen Sport einfach voller Leidenschaft ausgeübt. Und wenn man da jetzt von Sucht sprechen kann, ich habe ja irgendwann dann auch gesagt, das reicht mir, ne? Also so richtig süchtig würde ich jetzt nicht behaupten, aber es war schon irgendwie mein Sport und es ist einfach meine Natur zu sagen, ich will mich immer weiterentwickeln. Ich habe ja auch nicht irgendwie eine bestimmte Zeit oder Tiefe oder irgendwas erreichen wollen. Ich habe immer nur geguckt, was kann ich jetzt noch besser machen, ne, um ja letzten Endes war ja der ursprüngliche Wunsch, um länger da unten bleiben zu können, ja, und diese Zeit mit dem Rochen zu genießen, so ging das ja dann los. Also was kann ich jetzt noch tun, um Sauerstoff zu sparen, um noch entspannter zu sein? Gibt es vielleicht eine Meditationsform, die ich noch nicht probiert habe? Ne, kann ich vielleicht noch auf eine andere Art und Weise atmen? Und so war das für mich einfach total faszinierend, zu schauen, was mein Körper letzten Endes in der Lage ist.
Es ist ja in uns Menschen eigentlich drin, dass wir immer nach dem Weiteren suchen, wie wir etwas verbessern können, wie wir weiterkommen. Im Prinzip ist diese Frage eigentlich gar nicht so berechtigt, weil es ist eigentlich in uns allen schon angelegt. Ne? Insofern wundern wir uns darüber jetzt nicht mehr. Macht es einen Unterschied eigentlich, ob du letztendlich 22 oder 20 Rekorde hast? Also wenn es jetzt nochmal der 22. Weltrekord aufgestellt wird, macht das einen Unterschied?
Also ich fand es ein ganz gutes Finish, weil mein 22. Weltrekord war im Luftanhalten mit reinem Sauerstoff und der ging dann 22 Minuten und 22 Sekunden.
Das müssen wir uns jetzt wirklich auch alle mal zu Gemüte führen. 22 Minuten lang die Luft anhalten und nicht atmen. Das ist, also ich will es jetzt nicht demonstrieren, indem wir 22 Minuten schweigen. Dann wird keiner mehr. Aber das ist schon eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer, zu der Zeit Weltrekord. Ja. Jetzt sind wir da auch wieder noch ein bisschen weiter. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo.
Und vor allem wie.
Und was andere machen, das ist ja auch eine Disziplin, die ist noch recht neu. Also die Wettkämpfe im Apnoe-Tauchen, die werden ja nicht mit reinem Sauerstoff ausgeübt. Ne? Das ist eine reine Showdisziplin. Die ist dann damals mit der Guinness World Records Show, da wurde ich eingeladen, ist sie so ein bisschen zurück ins Leben gerufen worden oder wiedererweckt worden. Deswegen, da gibt es sicherlich noch ganz viele Ideen, die man haben kann, wie man da noch länger die Luft anhalten kann. Ich habe es ganz klassisch gemacht mit meinen Methoden, wie ich auch mit normaler Luft dann angehalten habe.
Ja.
Und das war wunderschön, weil du hast ja unheimlich lange auch diese Ruhe. Du hast keinen Atemreiz. Du bist da einfach unter Wasser und kannst das genießen.
Okay, schwer vorstellbar. Ganz kurz in zwei Sätzen. Was passiert in unserem Körper, wenn wir nicht mehr atmen? Einmal tief Luft geholt und dann nicht mehr atmen. Das kann jeder auch mal für sich ausprobieren. Ich glaube, eine Minute wird jeder locker schon mal schaffen. Ich habe es mal so ausprobiert und war dann, obwohl ich nebenbei noch sogar geredet habe, dann bei circa knapp eine Minute 20 Sekunden, was mich auch schon echt überrascht hat. Das war mit der Anna, das war faszinierend. Ich habe gedacht, okay, jetzt ging das relativ lange, aber dann wurde es mir richtig heiß im Kopf. Mhm. Weißt du, was passiert im Körper, wenn wir nicht mehr atmen?
Ja, letzten Endes atmen wir ja nur äußerlich nicht mehr. Das heißt, wir führen der Lunge keine neue Luft zu. Das heißt, die äußere Atmung wird gestoppt, aber innerlich geht der Prozess ja weiter. Sauerstoff wird in die Zellen transportiert, wird dort verbrannt. Es entsteht CO2. Das verändert ja die Säurehaltigkeit des Blutes. Der pH-Wert steigt und dadurch haben wir dann dieses Gefühl, wieder atmen zu müssen. Das ist vielen ja bekannt, die mal in der Badewanne die Luft angehalten haben. Und da wird es dann ein bisschen unangenehm. Und letzten Endes haben wir dann aber, selbst wenn dieser Atemreiz einsetzt, noch jede Menge Sauerstoff übrig und können über diesen Punkt hinausgehen. Und wie lange das geht, das konnte ich dann auch in diesen Rekorden zeigen. Aber das haben die wenigsten gar nicht so richtig auf dem Zettel. Denn wir können eigentlich alle ja 2-3 Minuten die Luft anhalten. Ja, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber wer das mal ein bisschen probiert und ein paar Techniken anwendet, der wird sehen, da kann man ganz schnell Fortschritte machen. Ja, und wenn man dann so ein bisschen sportlich ist, ne, wie du, wenn ich dich mal mitnehmen würde für ein paar Tage in ein Training, dann würdest du auch bei 3-4 Minuten wahrscheinlich ankommen können. Und das geht recht schnell. Das heißt, wenn wir das jetzt zum ersten Mal probieren, wie du mit deiner 1 Minute 20, was schon sehr gut ist.
Ja, also, und ich habe nebenbei noch ein bisschen gesprochen. Also ich hätte noch ein paar Sekunden länger vielleicht ausgehalten.
Aber du hast dann dieses unangenehme Gefühl. Wenn du unter Wasser bist, dann ist das meistens auch mit so einer kleinen Angst schon verbunden. Oh Gott, ich kriege keine Luft mehr. Und dann hört man ja auf. Und wenn wir jetzt die Sauerstoffsättigung im Blut messen würden zu diesem Zeitpunkt, sind wir wahrscheinlich noch genau da, wo wir auch angefangen haben. Dann hat sich da nicht viel getan. Wir sind mit 98% reingegangen und gehen vielleicht dann mit 96% wieder raus. Und da könnte man theoretisch noch ein bisschen länger. Okay. Bevor ich jetzt aber zu viel Werbung mache, möchte ich da unbedingt noch zu sagen, wer jetzt inspiriert wird und Lust bekommt, das zu tun, bitte niemals alleine irgendwo ins Becken springen und die Luft anhalten, ohne dass jemand schaut. Denn ja, wenn man auf eine falsche Art und Weise atmet, kann man schon beim Luftholen auch bewusstlos werden. Und das ist dann eben sehr gefährlich, ne? Wenn man ganz allein ist und keiner guckt, dann kann man auch ertrinken. Ne? Die meisten Probleme hast du. Oder die meisten Unfälle passieren ja, wenn jemand alleine tauchen geht. Also bitte niemals alleine tauchen, das ist mir sehr wichtig.
Der Sauerstoff ist also nicht das Problem, der ist eigentlich noch für viele Minuten da. Mhm. Es ist die Angst und unser Kopf oben, die letztendlich dann dazu führen, dass wir vielleicht, was weiß ich, auch ohnmächtig werden. Das ist die Blockade. Die Blockade ist der Kopf.
Der Grund, warum wir auftauchen, ist der Kopf. Und da könnten wir noch viel länger. Mhm. Der Grund, warum wir dann Probleme bekommen, ist schon der Sauerstoff. Das ist entweder, weil wir
Aber ich habe doch noch 96% nach 3 Minuten.
Da ist der Sauerstoff nicht das Problem. Also zumindest ist die Sauerstoffsättigung nicht das Problem, denn wenn wir zum Beispiel bei ganz warmem Wetter, ja, wenn der Kreislauf so ein bisschen angegriffen ist, niedrigen Blutdruck haben und jetzt die Luft anhalten, dann fällt der noch weiter und es kommt weniger Sauerstoff im Gehirn an. So, dann gibt es noch so andere Phänomene, wenn wir zum Beispiel hyperventilieren, das hat der ein oder andere mal gehört, ein bisschen schneller atmen vor so einem Tauchgang, damit der Atemreiz später kommt und das angenehmer wird, dann ziehen sich die Gefäße zusammen und noch weniger Sauerstoff kommt ins Gehirn und das ist der Grund, warum wir dann beim Abtauchen schon bewusstlos werden können und das ist eben das, was gefährlich ist, wenn man jetzt alleine losläuft, ohne dass jemand drüber schaut.
Du hast auf jeden Fall versucht, sage ich mal, die Grenzen deiner mentalen Fähigkeiten, deiner körperlichen Fähigkeiten zu überschreiten. Und du hast es dann aber auch irgendwann gemacht mit Hilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Du hast, glaube ich, mit Medizinern auch zusammengearbeitet, mit Fachkräften dort. Und das alles hat dann den Grundstein gebildet für das, was du dann später auch wirklich im Extremen geleistet hast. Was waren das für Erkenntnisse, also die dann auch neu waren. Für dich, vielleicht auch für andere. Also nur ein ganz kleiner, grober Überblick. Was gehört da alles zu?
Ja, kleiner Überblick. Ich sag mal, genau, an diesem
Punkt. Denn wir verstehen ja nur die Hälfte davon, aber wir versuchen natürlich, ja, das nachvollziehen zu können. Nein,
sehr gerne. Es gibt natürlich unheimlich viel, was ich lernen durfte in dieser Zeit. Ich habe das ja alles dann mal aufgeschrieben jetzt gerade, ne, und ja, darf das in meinem Buch alles einmal ausführlich, genau, erklären. Aber um mal so das Wesentliche zu sagen, eine der größten Erkenntnisse bei der Vorbereitung, bei dem Atmen vor so einem Tauchgang war, dass ich meine Alveolen einmal öffne. Also die Vollatmung vor dem Tauchgang war eine große Erkenntnis. Das wurde jetzt gerade erst im Jahr 2023 untersucht in Stanford von dem berühmten Neurologen Andrew Huberman. Mhm. Der hat herausgefunden, dass diese Technik, die wir damals schon angewandt haben, der schnellste physiologisch belegte Weg ist, um Stress abzubauen. Also total faszinierend. Und da geht es darum, dass wir...
Wo sitzen die Alveolen?
Die Alveolen, das sind ja die kleinsten Lungenbläschen. Ja. Die ist ja ganz fein verästelt und ganz am Ende gibt es eben diese Bläschen und da diffundiert dann auch der Sauerstoff durch die, ja, feinen Wände hinein in die Kapillare, also in die Blutgefäße drumherum.
Und die haben wir geöffnet, also die hast du geöffnet.
Genau.
Durch eine bestimmte Technik.
Genau, wenn wir im Alltag gerade zum Beispiel im Stress sind oder einfach ein bisschen flacher atmen, weil wir nicht so viel Sauerstoff brauchen, dann ist es so, dass diese Alveolen, ja, diese Bläschen, die haben klebrige Wände, dass die mit der Zeit immer so ein bisschen zusammenkleben. Ja, das heißt, die werden nicht benutzt und damit kollabieren die. Und das bedeutet natürlich, dass der Gasaustausch da nicht mehr so effizient laufen kann. Das CO2 wird nicht mehr abgeführt, kein neuer Sauerstoff kann hineinkommen. Und damit nutzen wir einen Großteil unserer Lunge nicht. Das bedeutet auch, wenn ich einmal ganz tief einatme, ja, so tief ich kann, dann zwinge ich die Luft praktisch durch diese feinen Verästelungen und öffne diese Alveolen wieder.
Weil auch die Lunge quasi auseinandergedrückt wird.
Genau, die wird einmal komplett entfaltet. Ja, und dadurch öffnen sich die feinsten Alveolen.
Die noch ein bisschen verklebt waren, aber jetzt,
genau,
holen wir sie wieder auseinander.
Kloppen da so richtig auf, genau. Okay. Und dadurch habe ich dann einfach ein größeres Lungenvolumen zur Verfügung wieder. Ne? Und für meinen Tauchgänger hat das damals bedeutet, ich weiß noch genau, wie ein Tauchpartner von mir das gemacht hat und ich habe gefragt, wieso atmest du da so tief vor dem Tauchen? Du musst doch noch gar nicht die Luft anhalten. Das war der Dominik Fenske damals, vielleicht hört er das ja. Und da habe ich ihn gefragt, so, sag mal, was machst du denn da? Ja, ich habe das mal so ausprobiert und das läuft eigentlich ganz gut. Und ja, dann haben wir das natürlich beleuchtet und da auch drüber gesprochen. Und ja, letzten Endes ist das dann jetzt der Grund, ne, dass wir die Alveolen öffnen und wieder verfügbar machen für den Gasaustausch, wieder mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und ja.
Aber man würde denken, das klingt so logisch, dass man das erst wissenschaftlich untersucht hat vor ein paar Jahren. Erscheint einem komisch, ne?
Ja,
denn also genau. Oder um Luft zu holen, dass man ein bisschen so die Lunge auch noch irgendwie dehnt, das Volumen erweitert. Ja. Ich hätte gedacht, das macht jeder so, ja, vor dem Tauchgang.
Ja, also vielleicht ist da der Unterschied auch nochmal so im Detail. Denn was dort untersucht wurde in Stanford, da wurden verschiedene Techniken zur Stressreduktion verglichen miteinander. Auch andere Atemtechniken, eine Achtsamkeitsmeditation. Also alles belegte Methoden, um Stress abzubauen, eben mit dieser Methode. Und genannt wurde sie der physiologische Seufzer. Und das ist natürlich etwas, was wir auch ganz natürlich mehrmals am Tag machen. Dieses, wenn wir irgendwie, genau, wenn, ja, der Gashaushalt so ein bisschen aus der Balance geraten ist, dass wir einfach mal tief einatmen. Kennt man vielleicht auch, wenn man mal doll weint. Also wer mal lange und stark geweint hat, ja, dass man dann irgendwann oder Kinder beobachtet hat dabei, irgendwann zwischendurch mal so tief einatmet. Da passiert nämlich genau das Gleiche. Das machen wir auch ganz normal mehrfach am Tag, diesen Seufzer, dass wir den einfach mal so durchführen. Wir bemerken das nur gar nicht.
Ist das auch dieses entlastende Durchatmen? Genau. Manchmal kann man ja nicht so richtig durchatmen. Man kann nur normal atmen. Aber irgendwann sammelt man so quasi flache Atmer an. Und irgendwann muss man so richtig so Oh, da merkt man so, als würde es quasi so einmal rumgehen, die ganze Luft. Mir konnte aber bisher noch keiner sagen, was passiert da eigentlich? Ja. Genau, in diesem Durchatmen, was man ja auch nicht bewusst hervorrufen kann, also normal, ohne Training.
Man macht es
sondern
nicht.
Man kann es nur manchmal machen. Plötzlich schaffen wir diesen befreienden Durchatmer.
Genau. Das ist das, der Körper macht das ganz automatisch.
Ist das, merkt, ist das auch dieses Seufzen der Atem oder ist es noch etwas anderes?
Im Prinzip, wenn du dabei tief einatmest, ich kenne es als Seufzen,
ja. Ne?
Dass es automatisch kommt, dann ist das genau das, wovon wir gerade sprechen.
Avionen werden geöffnet.
Genau. Das heißt, der Körper holt sich automatisch einfach eine Portion Luft und öffnet die Lunge. Und gerade wenn wir lange am Schreibtisch sitzen, ne, so gekrümmt vor uns hin und nur flach atmen, das ist so diese typische Stressatmung, ne, dass wir dann einfach schnell und flach atmen, dann wird der untere Bereich der Lunge nicht genutzt und da verklebt alles. Und dann holt sich der Körper das, was er braucht und wir atmen mal einmal tief durch.
Wie sieht denn diese Atemübung jetzt aber aus, die zu einer Entspannung tatsächlich führt? Also wir reden gleich noch ganz viel über Atmen und wie wir unserem Körper damit auch wirklich Gutes tun. Aber wenn die Wissenschaftler das jetzt rausgefunden haben, dies ist überhaupt die Methode, dieses tiefe Einatmen, um auch wirklich die größte Entspannung herbeizuführen. Mhm. Hier haben wir auch eine neue Erkenntnis irgendwo. Ist es einfach nur einmal tief durchatmen? Oder,
genau. Das,
weil, man oder kennt, ist das so banal?
Es ist immer banal. Es ist fast immer banal. Also Atemtechniken sind wirklich nicht schwer. Ne?
Aber manche müssen erlernt sein.
Ja, sie müssen manchmal erlernt sein. Und vor allen Dingen muss man erstmal wissen, dass es sie gibt. Ne? Also klar, unser Körper weiß das und wir machen das irgendwie schon automatisch. Aber wer macht es bewusst? Wer sagt sich so, ich müsste jetzt mal tief durchatmen? Macht so gut wie keiner. Ne? So, und wenn man erstmal weiß, okay, wenn ich diese Atemtechnik anwende, dann reduziere ich mein Stresslevel, dann hilft das schon mal enorm. Zum Einschlafen oder wenn du bei der Arbeit unter Druck bist, einfach mal um Stress abzubauen.
Aber wie atme
Aber
ich da?
Aber es ist banal.
Atme ich da tief ein, ins Zwerchfell oder eher höher? Nee, höher eigentlich selten. Flachatmen ist selten gut.
Ja, das stimmt.
Bei dieser Sache muss aber...
Ja, in der Regel immer tief und langsam, aber bei dieser Technik geht es wirklich ums volle Atmen.
Weil
so, und dieser Seufzer, da atmet man auch tief ein und dann manchmal noch so ein zweites Mal, so ein Doppelatmer quasi, ein zweites Mal oben drauf und dann atmest du wieder aus. Also der physiologische Seufzer, wie er dort untersucht wurde, das ist im Prinzip ein komplettes Einatmen und nochmal einen kleinen Atemzug oben drauf mit dieser Hilfsmuskulatur.
Okay.
Ja. Und können wir auch gerne mal zusammen machen und du wirst es auch merken. Wir können es am besten aber gleich, wenn ich noch von einer zweiten Technik gesprochen habe, mit den Hörern zusammen machen.
Genau, das machen wir dann gleich bei den Übungen. Also, aber wir sehen schon, wie du quasi auch neue Erkenntnisse eben dazu benutzt hast, dann auch, um für dich weiterzukommen. Welche Faszination haben Zahlen auf dich ausgeübt? Denn erst einmal sind diese Rekorde ja Zahlen. Waren Zahlen sexy für dich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus dem Sport und ich bin immer auch irgendwie fasziniert davon gewesen, Rekorde zu brechen und weiterzukommen. Das war für mich immer auch der Beleg, ey, irgendwas hast du jetzt hier richtig gemacht. So, und es war schon auch ein Battle mit meiner Umgebung am Anfang. Es ging schon auch darum, Wettkämpfe zu gewinnen.
Ja.
Irgendwann hat das aber auch eine andere Komponente entwickelt einfach für sich, weil man muss auch dazu sagen, der Wettkampf war dann ja irgendwann, wenn du einen deutschen Rekord aufstellst, der weit über das hinausging, was vorher war, dann sind die Wettkämpfe ja auch nicht mehr so, also sie waren nicht mehr so eng. Ne? Da ging es mir dann eher darum, mich selber weiterzuentwickeln und meine Zeiten zu erhöhen, als jetzt auf dem Wettkampf zu fahren und da mit allen zusammen da die Luft anzuhalten. Und da ging es auch schon darum, irgendwie jetzt die 9 Minuten zu knacken und dann später die 10 Minuten zu knacken. Aber je länger das so dauerte, desto weniger interessant waren die Rekorde für mich. Ne? Desto mehr war ich fasziniert von dem, was da in meinem Körper passiert und was ich noch tun kann, um die letzten 1-2% rauszuholen. Es war auch so, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr auf die Uhr geguckt habe, sondern einfach nur noch in mich hineingehört habe, was macht denn der Körper, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise atme, wenn ich bestimmte Gedanken denke, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise bewege. Das wurde für mich dann die Faszination letzten Endes. Wobei das mit den Zahlen auch begonnen hat und ich sehr, sehr ehrgeizig war, diese Rekorde zu brechen.
Irgendwann hat dich der Atem begeistert. Der Atem ist ja wirklich unterschätzt. Wir belächeln das ja manchmal. Wir wissen, es gibt Atemtherapeuten. Und denken, okay, eine Therapie nur mit Atmen. Ja, und dann entdeckt man vielleicht für sich mal das erste Mal so eine kleine Meditation, ohne dass man jetzt groß esoterisch ist oder so. Aber da merkt man plötzlich, okay, dass dieses bewusste Atmen, das macht was, und dann vergessen wir es aber im Alltag ganz schnell wieder. Mhm. Ja? Atem ist dann nicht in unserem Bewusstsein. Mhm. Dabei hat der Atem auf so einfache Weise eine unglaubliche Power. Auch hier wieder das Wort, es ist so banal, dass man eigentlich nach anderen Dingen sucht. Weißt du, wie wir gesund werden, wie wir uns wohlfühlen. Das Atmen erscheint als zu selbstverständlich. Mhm. Deswegen ist es schön, dass wir gemeinsam mit dir jetzt, denn das ist dein Spezialgebiet, diesen Fokus mal wieder auf das Atmen lenken und spüren, was Atmen machen kann. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich es nicht schaffe, durchzuatmen, dann kriege ich ein ganz unruhiges Gefühl. Manchmal merkt man atmet ein bisschen flach, es fehlt einem irgendwie Luft und dann möchte ich dieses einmal so durchatmen haben, aber ich schaffe es nicht. Warum schaffe ich es dann nicht in der Sekunde?
Ja, im Prinzip ist es auch ganz wichtig, dass man muskulär entspannt ist. Ne? Die Muskeln um unseren Brustkorb herum können anspannen.
Da habe ich leider gar keine.
Also die haben wir alle. Ne? Also, wenn ich dich so angucke, dann bist du auch nicht ganz unsportlich.
Ja, aber Muskeln trotzdem Fehlanzeige. Aber natürlich ein paar funktioniert, sonst könnte ich nicht atmen.
Ja, und vor allen Dingen, genau, funktioniert dein größter Atemmuskel, dein Zwerchfell zum Atmen. Ja. Und da auch das kann verspannen. Es gibt da auch Diagnosen wie ein Zwerchfellhochstand oder so, wo das komplett verspannt ist. Und ja, Muskeln müssen eben auch effizient arbeiten. Ne, wenn wir verkrampft sind, dann ist das mit dem Atmen schwieriger. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass die Muskeln, die mit unserer Atmung zu tun haben, in einem gewissen Zustand sind. Ne? Wir können sie dehnen, ja, gerade diese Zwischenrippenmuskulatur um den Brustkorb herum. Ja, gerade beim Yoga gibt es ganz viele Übungen, die man machen kann, um, ja, wenn man sich so ein bisschen dreht oder neigt, um diese Muskeln ja leichtgängig zu machen, elastisch zu machen. Ja. Und je elastischer dann diese Muskeln auch im Brustkorbbereich sind, desto tiefer können wir auch einatmen. Mhm. Das heißt, der Brustkorb begrenzt letzten Endes unsere Lunge. Ja, wenn der nicht benutzt wird, ja, weil man nur am Schreibtisch sitzt, dann wird das halt alles starr und eng und dann können wir nicht tief einatmen. Ja. So, und wenn man die Muskeln, aber auch die Faszien sind davon von Interesse, wenn das alles geschmeidig und leichtgängig ist.
Und die verkleben ja auch, wie die Alveolen.
Genau.
Wie heißen die, Alveolen oder Alveolen?
Alveolen,
genau, das L muss mit rein.
Mhm.
Ja, genau. Verkleben ja dann auch so ganz gerne.
Ja. Das heißt, das wäre schon mal eine gute Voraussetzung, wenn das alles funktionell in einem guten Zustand ist, dann können wir tiefer einatmen. Und dann muss man noch dran denken, das zu tun. Und genau, dann sind wir beim Bewusstsein.
Tatsächlich dran denken.
Ja.
Und ich sitze jetzt schon wieder gerade die ganze Zeit. Weißt du, weil ich denke, oh Gott, ich klemme schon wieder hier alles ein durch meine leicht krumme Haltung beim Sitzen. Traditionell. Deswegen muss ich mich gerade schon wieder so ein bisschen hinsetzen, ein bisschen strecken, den Hals. Tom, dein Thema, das ist Stressmanagement. Du bringst es natürlich oft Führungskräften dabei, die permanent unter Druck stehen. Du bringst Menschen bei, dass wir unter Stress entspannt bleiben können. Und zwar innerhalb kürzester Zeit können wir entspannen durch ein paar kleine, einfache Kniffe und nehmen so Einfluss auf unser Nervensystem, ja, durch den Atem, mentale Übungen. Wir wissen ja, Gedanken, Emotionen, all das trägt dazu bei. Dann sind wir mal sehr gespannt, was du uns als Einstieg mitgeben kannst, für eine Übung, um vielleicht erst mal wieder Bewusstsein zu entwickeln für unseren Atem.
Sehr gerne. Da gebe ich euch gerne was mit auf den Weg. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass wir über das Öffnen der Alveolen, über diesen physiologischen Seufzer, ich nenne es auch die Vollatmung, weil damals, vor 20 Jahren, haben wir es die Vollatmung genannt. Ja, einfach ganz tiefes Einatmen. Das Öffnen der Alveolen sorgt für einen besseren Gasaustausch. Dass das der, ja, schnellste physiologisch belegte Weg ist, um Stress abzubauen, haben wir gerade gelernt.
Tatsächlich einfach nur einmal tief einatmen.
Es ist nur ein
Atemzug. Oder sind es 5, 6 tiefe Einatmen hintereinander?
Das ist sehr spannend, dass du das fragst, weil letzten Endes ist es nur dieser eine Atemzug, der schon diesen Unterschied macht. Aber untersucht wurde bei dieser Studie aus Stanford, wurden tatsächlich diese Techniken, von denen ich gesprochen habe, das war ja auch diese Achtsamkeitsmeditation, der Bodyscan, dann war es eine andere Atemtechnik, die nennt sich Box Breathing und dann eben diese Technik. Und da wurden alle 5 Minuten lang ausgeführt. Und da wurde herausgefunden, dass ja über diese 5 Minuten tatsächlich Auswirkungen für den ganzen Tag erzielt wurden. Das heißt, wenn ich 5 Minuten lang diese Atemübung, also diesen physiologischen Seufzer, immer mal wieder mache, dann habe ich für 24 Stunden was davon. Das wurde dort rausgefunden. Und das ist der Opener. Ne? Das heißt, damit steige ich ein. Und jetzt gibt es eine wunderschöne zweite Sache, die auch wieder banal und ganz leicht ist und die ich da gerne anhänge. Denn ja, dann haben wir noch eine Wirkung, die ist noch ein bisschen stärker meines Erachtens. Und das ist das, was ich mache, um abends einzuschlafen. Ja, und ich bin in der Regel nach 30, 45 Sekunden weg. Ja, meine Partnerin ist da immer ja fast sauer mit mir, dass das so schnell geht. Ja, ja. Ich schlafe sofort ein, wenn ich so atme. Und das ist einfach die Tatsache, dass wenn wir ausatmen, unser Herzschlag sich verlangsamt. Und das muss ich noch einmal ganz kurz ausholen, bevor wir da hinkommen.
Beim Ausatmen verlangsamt sich das Herz.
Genau.
Nicht beim Einatmen schon. Beim
richtig. Ausatmen. Das heißt, man muss wissen, dass unser Herz nicht immer gleichmäßig schnell schlägt. Das wird immer mal schneller und wieder langsamer. Wenn wir einatmen, wird das Herz schneller und wenn wir ausatmen, wird es wieder langsamer. Und wenn man das weiß, dann ist das unheimlich nützlich, denn das bedeutet auch, dass wenn wir die Ausatmung verlängern, ja, das heißt viel länger ausatmen als einatmen,
genau.
Oder wenn wir nach der Ausatmung noch eine Weile die Luft anhalten, dann können wir gezielt Einfluss auf unseren Herzschlag nehmen.
Ja.
Dann wird das Herz langsamer.
Auch schon, wenn man einatmet, es gibt ja eine Übung, meine ich, da atmet man irgendwie 5 Sekunden ein oder 4 Sekunden ein, dann 3 Sekunden Luft anhalten, dann erst ausatmen, länger als das Einatmen. Also ich glaube, von 7 Sekunden war da immer die Rede. Mhm. Und danach dann nochmal wieder gar nicht atmen. Mhm. Also funktioniert das auch.
Genau, da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze.
Ja, ja.
Wichtig zu wissen, deswegen hab ich das eben zu Beginn gesagt, ist, wenn man länger ausatmet, da wird das Herz langsamer.
Ja. Ja,
das, was man häufig gehört hat, ist doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Ja, das kann man schon mal sehr gut verfolgen.
Okay.
Und wenn man dann noch ein bisschen Puste hat, dann wartet man nach der Ausatmung noch eine Weile und dann merkt man, irgendwie wird das immer entspannter. Okay. Man merkt auch, ich muss gar nicht sofort wieder einatmen. Das ist, häufig ist das nur so unsere Angewohnheit. Wenn wir so am Schreibtisch sitzen, so gekrümmt, ja, und wieder in unserer Stressatmung sind, dann ist das auch eine Angewohnheit. Das heißt, wir lernen auch neuronal, ja, schneller zu atmen, wenig Pausen zu machen zwischen den Atemzügen. Und auch das kann man wieder ändern. Ne? Und wenn wir trainieren, nach der Ausatmung eine Weile die Luft anzuhalten, dann lernen wir Pausen zu machen und unser Herz wird langsamer. Und das beruhigt eben auch das Nervensystem. Das parasympathische Nervensystem wird stimuliert. Dadurch wird das Herz wieder langsamer und wir entspannen uns.
Es ist so einfach.
Es ist total einfach. Und wenn wir jetzt diese beiden Techniken nehmen und die aneinander, das heißt erstmal dieses komplette Einatmen.
Um die Alveolen zu öffnen.
Um die Alveolen zu öffnen, dann atmen wir aus. Und dann warten wir mal eine Weile. Dann werden wir merken, wie wir wirklich innerhalb kürzester Zeit ganz ruhig werden. Und wenn wir das jetzt mal zusammen
darf
ausprobieren wollen.
Darf ich aber weiter atmen dann trotzdem?
Du darfst dann, wenn du wieder atmen möchtest, sofort wieder atmen. Du wirst aber merken, dass nach der Ausatmung du nicht sofort wieder einatmen musst. Wir haben ja vorher auch die Alveolen einmal komplett geöffnet. Diese Knopfdruckmethode, nenne ich sie mal, um Stress zu reduzieren. Und dadurch, dass wir dann so entspannt sind, merkt man auch nach diesem Ausatmen, hey, ich muss nicht sofort wieder einatmen. Also achte bitte einmal darauf, dass du nach der Ausatmung so lange wartest, bis du wirklich einen Reiz verspürst, wieder einzuatmen und achte mal darauf, wie lange das dauert.
Okay.
Ja? Okay. Also atmen wir jetzt einmal gleich, wenn ich es nochmal beschrieben habe, komplett ein.
Mhm.
Ja, ein zweites Mal obendrauf. Atmen wir nochmal ein, ganz tief.
Ja.
Dann aus.
Ich mach's jetzt schon,
Machen wir gleich.
Okay.
Ja,
also
und dann und dann warten wir einfach mal eine Weile, bis wir diesen Reiz haben, wieder einatmen zu müssen.
Okay.
Das machen wir jetzt mal zusammen.
Okay, gut.
Ja?
Alle machen mit.
Ja?
Und Phil ist hier auch dabei. Macht das auch mit. Okay.
Wunderbar. Okay, also tief einatmen. Und zweites Mal oben drauf. Und ausatmen. Und jetzt warten. Und genießen. Und die meisten merken jetzt schon einen Effekt.
Ja. Ich könnte jetzt langsam auch wieder,
jetzt
spreche ich auch noch ein bisschen, aber jetzt könnte ich auch langsam wieder atmen.
Genau.
Das ging ein bisschen ohne.
Genau, und wenn man das so richtig schön einmal genießt, dieses Ausatmen und da dann eben auch die Muskeln einmal loslässt, ne? Die ja. Atemmuskeln und so richtig ja, entspannt, dann merkt man das eben auch, dass der Sauerstoffverbrauch dann sinkt. Und das ist die Methode, die ich unbedingt empfehle, wenn man wirklich mal im Stress ist am Schreibtisch und merkt, so jetzt kreisen meine Gedanken und ich bin hier extrem ausgelastet. Einmal und schon, ja, regulieren wir unser Nervensystem und kommen da zur Ruhe.
Oder ausatmen durch den Mund oder Nase ist egal. Also jetzt, um so. Die Alveolen zu öffnen, du lässt die Luft wieder raus, da ist wurscht.
Also generell atmen durch die Nase ist immer besser. Beim Ausatmen spielt es aber jetzt keine Rolle. Ne? Und für die meisten meiner Techniken auch nicht. Aber es ist gesünder, weil da die Luft befeuchtet wird und auch gefiltert wird. Das entsteht Nitric Oxide, also Stickstoffmonoxid. Und dadurch nehmen wir wieder mehr Sauerstoff auf. Und es ist unheimlich gut, durch die Nase zu atmen. Beim Ausatmen ist es egal. Genau.
Es ist nicht besser, wenn man durch den Mund ausatmet? Ist wurscht.
Man kann das immer nicht so generell sagen, denn ich mache es gern durch den Mund ausatmen, ja. Geht schnell und ich finde es sehr entspannend. Okay. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man ein bisschen langsamer ausatmet.
Okay, ja. Gut. Das ist Schritt 1. Die Alveolen zu öffnen, bringt schon ein bisschen Entspannung. Mhm. Die zweite Übung, die wir dann draufsetzen, ist
das Ausatmen, ne? Und in der Ausatmung verweilen. Denn wenn wir ausgeatmet haben, dann wird das Herz langsamer.
Ja.
Naja, also man kennt das vielleicht, wenn man eine Pulsuhr hat. Man sieht im Prinzip die ganze Zeit eine 60 oder 50, je nachdem, wie schnell das Herz ist. Aber man sieht nicht, dass im Mikrobereich das Herz auch in dieser Zeit schneller und langsamer wird. Das ist dann, wie gesagt, im Millisekundenbereich. Mhm. Das wird nicht angezeigt. Und diese Veränderungen, die können wir eben über das Ein- und Ausatmen steuern. Damit wird das Nervensystem beeinflusst. Und dadurch können wir uns eben auch entspannen.
Wenn wir jetzt von Druck reden und Umgang mit Druck, dann denkst du natürlich jetzt als erstes an Führungskräfte, die Entscheidungen treffen müssen. Welche Art von Druck können wir aber auch im Alltag zum Beispiel haben, wo einfach diese Übungen wunderbar helfen können? Welche Art von Druck kann das zum Beispiel sein?
Ich denke, ein sehr gutes Beispiel ist morgens, wer Kinder hat zum Beispiel, ja, und die aus dem Haus bringen möchte, in die Kita oder in die Schule. Und gerade wenn sie die Uhr noch nicht lesen können und gar nicht richtig nachvollziehen, warum das jetzt alles so eilig ist, dann kann das durchaus mal stressig sein. Und da ist das ein wunderbarer Einstieg, einfach mal komplett tief einatmen, ausatmen. Und
wenn dann, man die Zeit hat.
Und dann, naja, ein Atemzug, das sollte mal drin sein, aber klar, irgendwann wird auch das auf die Spitze getrieben, denn Kinder lesen die Uhr ja in deinem Gesicht ab.
Ja.
Wenn du noch entspannt bist, dann ist noch Zeit. Insofern hast du eigentlich keine Chance.
Stimmt. Ja, aber je entspannter du bist, desto mehr Zeit denken sie, haben sie. Weißt du?
Genau, das ist ja der Punkt. Die beeilen sich erst, wenn du Stress im Gesicht hast, ne?
Wenn wir mal so alle Punkte durchgehen, die so mit reinspielen. Und Atmen ist ja jetzt, wenn es um die körperlichen Effekte, die wir erzählen, nur ein Punkt. Wenn wir auch mal über die Mentaltechniken, die auch du sozusagen für dich erlernt hast, ausgearbeitet hast, ja, wenn wir die nochmal mit einbeziehen.
Es ist ja für mich immer ein ganz großes Puzzle. Es sind einfach unterschiedlichste Dinge, die man tun kann. Wir haben die Atmung, wir haben Bewegung, wir haben Ernährung, wir haben mentale Werkzeuge. Und in meiner Welt war gerade Ernährung und Bewegung war eine absolute Voraussetzung. Mhm. So, und da bin ich praktisch gar nicht mehr darauf eingegangen. In meinem Training war das für mich immer schon die Voraussetzung, dass ich im perfekten Ausdauerzustand bin, dass ich eine gewisse Anzahl an roten Blutkörperchen im Körper habe. Und dann ging es eben um diese letzten 5%. Und dafür nutze ich Atem- und Mentaltechniken. Und gerade das Aktivieren von Emotionen ist extrem effektiv.
Wie mache ich das zum Beispiel? Also wenn du das nochmal in einem Beispiel demonstrierst, Emotionen hervorrufen. Denn mir ist schon klar, mein Gehirn kann ich trainieren und gewöhnen an eine Situation. Dann ist, wenn sie echt eintritt, sie nicht mehr so schlimm. Mhm. Ich kann mir genau vorstellen, wie ich zur Tür rausgehe auf die Bühne und trete vor 1000 Menschen und muss jetzt vor diesen Menschen reden. Mhm. Und je öfter ich das in meinem Gehirn durchspiele, also das weiß ich schon, desto mehr gewöhne ich mein Gehirn an den Gedanken. Das kann gar nicht unterscheiden zwischen echt und nicht echt. Mhm. Und wenn ich dann wirklich rausgehe, fühlt es sich so ein bisschen so an, als habe, also der Schreck ist schon mal weg, ich habe mein Gehirn schon mal drauf eingestellt. Mhm. Das verstehe ich.
Mhm. Ja, wunderbar.
Aber was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten, Emotionen hervorzurufen, ganz bewusst? Und welche Emotionen sind das, sodass ich die nutzen kann?
Mhm. Ja, hervorragend. Also das ist ja einmal diese Visualisierung auch von dem, was passiert.
Und was die Olympiagewinner alle gehabt haben. Die haben sie alle visualisiert, wie sie schon auf dem Podest stehen mit der Goldmedaille um den Hals. Und dann so gehen sie raus. Sie brauchen diese Visualisierung. Okay, also
das geht für alle Bereiche. Da geht es um die Zukunft. Und was unheimlich nützlich ist, ich habe ja vom Katalysator gesprochen, positive Emotionen beeinflussen unsere kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit, das muss man einfach wissen. Das heißt, wir erholen uns schneller von Stress, wenn wir in einem positiven emotionalen Zustand sind. Ja? Und wir sind auch leistungsfähiger. Unsere Psyche, unsere Wahrnehmung ist komplett anders, wenn wir die Emotion Freude spüren, als wenn wir traurig oder verstimmt sind. Mhm. Ja, unter negativen Emotionen wie Angst zum Beispiel, da verengt sich unsere Wahrnehmung. Wir kriegen diesen Tunnelblick. Ja, wir haben nicht mehr diese Flexibilität im Denken, können Informationen aus der Peripherie nicht so gut verarbeiten. Und wenn wir positive Emotionen spüren, dann weitet sich die Wahrnehmung und wir sind flexibler. Wir finden mehr Lösungen, haben mehr Ideen, sind kreativer. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für verschiedene Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Ne, gerade wenn du flexibel sein musst, wenn ständig neue Anforderungen reinkommen. Auch als Lehrer, ich habe ja als Lehrer gearbeitet, muss ich sagen. Ja. Das hat mir schon extrem gut getan, mich auch in einen positiven Zustand zu versetzen. Denn wenn du in diesem Tunnelblick bist, ja, das kennt man vielleicht, wenn man mal so einen Streit hatte oder richtig wütend war, dann findet man manchmal nicht so die richtigen Worte oder ist so einsilbig.
Nein, man bleibt in dem Tunnel und will nur Hass versprühen.
Genau, und da findet man, da kann man manchmal gar nicht gerade ausreden, ne? Und das ist das, ne, diese negativen Emotionen.
Ja.
Und da, das ist die körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die kognitive, die körperliche, das ist auch extrem, wie schnell sich der Körper erholt, wenn wir positiv gestimmt sind im Vergleich zu negativen, zu Emotionen wie Angst oder Stress oder Wut.
Und wie stimmen wir uns positiv? Mhm. Also wie stimmen wir?
Ja.
Also du siehst, ich habe es eilig, ich will endlich diese positiven Aspekte haben. Von welchen Emotionen sprechen wir und wie rufe ich sie hervor?
Also ich darf jetzt nicht meinen Vortrag noch halten darüber, wie ich das entdeckt habe.
Okay. Musst du, wie hast du das entdeckt?
Ja, für mich war das eins der größten Learnings so meines Lebens, darf ich sagen. Deswegen kann ich das hier, glaube ich, nochmal loswerden. Ja. Und zwar gab es eine Weltmeisterschaft beim Apnoe-Tauchen, im Tief- und Zeittauchen. Da sind wir mit der Männer- und Damenmannschaft hin und wir hatten eine große Chance, den Titel zu gewinnen als Herren-Nationalmannschaft. Und haben das dann auch geschafft, das kann ich gleich abkürzen. Wir sind Weltmeister geworden. Ich durfte die tiefste Tiefe damals mit 70 Metern und auch die längste Zeit mit 7 Minuten und 10 Sekunden erreichen. Das war unglaublich toll und wir haben uns natürlich gefreut und gefeiert. Und jetzt gab es eine Situation danach. Das Herrenteam wurde gefragt, ob wir nochmal so einen Demonstrationstauchgang machen für die Kameras und die Zuschauer. Und da bin ich dann eine Stunde nach Gewinn der Weltmeisterschaft nochmal ins Wasser gegangen und habe gleich gemerkt, das läuft hier irgendwie anders als sonst. Also es lief viel besser. Ich war in 0, nix wieder bei diesen 7 Minuten und 10 Sekunden angekommen und war aber noch tiefenentspannt. Und dann hänge ich da so im Wasser. Meine Sicherungstaucherin Sabine hat mir immer die Zeiten angesagt. 7:15, 7:30. Und dann gibt man immer so ein Signal, dass man okay ist. Und dann kamen schon so die ersten Stimmen. Tom, jetzt tauch mal auf, das reicht jetzt. Ne? 7:45, 8 Minuten. Und dann machte ich immer weiter. Ich war einfach noch entspannt. Die Stimmen wurden dann irgendwann auch strenger. Tom, jetzt tauch auf. Vor den Kameras sieht es halt nicht so toll aus, wenn du dann da übertreibst. Aber ich war so entspannt, habe dann weitergemacht. 8:45, 9 Minuten, 9:15. Und habe dann da die Wahnsinnszeit von 9:24 erreicht. Und war total baff. Das war damals undenkbar, so eine Zeit. 47 Sekunden über dem Weltrekord. 2 Minuten besser als die beste Wettkampfzeit. Das war schon krass. So, und natürlich habe ich mich gefreut, ne, war irre stolz. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein? Ich habe auch die Wochen vorher im Training nur die 9 Minuten angekratzt, ne? Und jetzt vor den Leuten so eine Leistung hinzulegen. Und da bin ich dem Ganzen mal so ein bisschen auf die Spur gekommen, was positive Emotionen eigentlich mit einem machen, ne? Ich war ja extrem stolz und dankbar und wir lagen uns da in den Armen, als wir Weltmeister geworden sind. Und da wurde mir einfach klar, dass das einen großen Effekt hat. Und jetzt habe ich dann angefangen zu recherchieren, was positive Emotionen machen. Und genau in dem Jahr, das war 2004, gab es eine große Rahmenstudie dazu von der Barbara L. Fredrickson, heißt sie. Das ist ein großes, ja, Grundwerk der positiven Psychologie, wo dann auch herausgefunden wurde, dass wir uns fast doppelt so schnell von Stress erholen, also körperlich, wenn wir unter positiven Emotionen sind im Vergleich zu negativen. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, und jetzt kommen wir langsam dahin, wo du hin wolltest mit mir. Was mache ich da jetzt draus, ne? Wie verarbeite ich das Ganze? Wie kann ich denn, ich kann ja nicht jedes Mal Weltmeister werden, um dann irgendwie eine tolle Leistung zu bringen, ne?
War mein Gedanke. Ja. Wie kann ich am Schreibtisch oder morgens, wie kann ich mir eine positive Emotion heranholen?
Man kann natürlich nicht, wenn man todtraurig ist, jetzt mal eben umschalten. Das ist klar.
Das ist völlig klar. Es geht ja auch nur um Situationen, wo man eben leicht gestresst ist.
Ja.
Oder unter Druck ist.
Genau. Und da ist ein Teil von meiner Methode, die dann auch für meine Vorbereitung irgendwann extrem wichtig wurde, ist es, sich eben gedanklich und emotional nochmal in einen Zustand zu versetzen, wo man sich glücklich gefühlt hat. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass das Unterbewusstsein von der Realität und Vorstellungen keinen Unterschied hat, also dass es da keinen Unterschied sieht. Und wenn wir uns komplexe Bewegungsabläufe vorstellen können und die trainieren können, können wir auch trainieren, uns gefühlstechnisch in bestimmte Situationen zu versetzen. Das heißt, ich habe bei den Tauchgängen danach, nach der Weltmeisterschaft, habe ich einfach mich nochmal in diesen Glücksmoment versetzt und mir das so richtig schön vorgestellt. Ne? Was habe ich gesehen? Welche Stimmen habe ich gehört? Und was habe ich gefühlt in diesem Moment? Und habe so versucht,
Tom,
dieses...
Tom, auftauchen jetzt. Tom, jetzt komm. Nee,
das war es nicht. nein. Ich hab eher, wir haben es geschafft. Ja, Tom, klar. Wir sind Weltmeister. Ne, diese positive Emotion nochmal versucht zu wecken. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe dann von da an bestimmt 10 bis 20 Sekunden mehr Luft gehabt. Und diese Erkenntnis habe ich dann später in die unterschiedlichsten Situationen mitgenommen. Ne? Auch in meine Schule, wenn ich wusste, das wird jetzt eine schwierige Situation, habe ich nochmal die Augen geschlossen, habe meine Atemtechnik angewendet und bin dann in diesen Glückszustand nochmal eingetaucht. Und das in diesem Gesamten, das macht einfach was mit Kopf und Körper.
Deutsch, Englisch, Elektrotechnik, glaube ich, waren deine Fächer, oder? Oder nicht
ganz? Ja, ja, gut.
Waren die, okay.
Ja, ich habe Metalltechnik studiert und habe dann aber Elektrotechnik unterrichtet, genau.
Also, was hast du studiert?
Metalltechnik.
Ach, Metalltechnik, okay.
Schon ein paar Jahre her.
Das heißt, diese positiven Emotionen sind Erinnerungen an glückliche Momente. Oder gibt es noch
was anderes? Das ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, aber im Prinzip geht es einfach darum, dass man über seine Gedanken Zugang zu seinen Emotionen hat. Das heißt, ich kann mich gedanklich in einen Zustand versetzen und damit die Emotionen beeinflussen und die beeinflussen wieder meinen Körper.
Unter Umständen reicht die Erinnerung an einen Strand oder ich denke an einen Strand, den ich nur von Bildern kenne oder aus einem Film. Reicht das schon? Weil man es nicht wirklich erlebt hat. Reicht unter Umständen schon?
Also man ganz davon gewiss, träumt. Ganz gewiss, es kommt auf das Gefühl drauf an, was du hast. Und das Gefühl kannst du, wie gesagt, über diese Imagination, wie ich das gerade erläutert habe, erreichen. Du kannst aber auch eine Dankbarkeitsmeditation machen. Dankbarkeit ist ja auch ein, es ist fast ein Modebegriff, ne, dass wir,
aber es gibt Dankbarkeitsjournals,
aber im Prinzip, wenn du diese Wertschätzung hast, wenn du etwas wertschätzt.
Ja, und es auch aussprichst, dann wird es nämlich auch etwas wahrer. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute mit Tom ein sehr unterhaltsames Gespräch führen dürfte. Könnte ich heute Abend zum Beispiel sagen.
Absolut.
Allein das kommt beim Parasympathikus an. Ne? Der Vagus ist das, der dann aktiviert wird, glaube ich. Oder dieser Vagusnerv geht durch den ganzen Körper. Da sitzt die Dankbarkeit und da sitzt es sich gut fühlen.
Dieses gute Gefühl der Dankbarkeit, das ist im Prinzip ein Gefühl, das den ganzen Körper beeinflusst. Ne? Das heißt, über den Vagusnerv, ne, das Nervensystem, das erzeugt einfach eine komplett andere Biochemie in deinem Körper, als wenn du negative Gefühle hast. Und wenn du dankbar bist, ist auch kein Platz für andere Gefühle. Und das ist auch wieder was, ne? Ja. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht zur gleichen Zeit wütend sein. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist
irre,
oder?
Und das ist total irre. Und du kannst die Gedanken, kannst du trainieren. Ja, du kannst dir sagen, okay, das heute Abend in meinem Bett denke ich nochmal dran, was ich für schöne Momente am Tag hatte.
Ja.
Und ich denke einfach an drei Situationen, für die ich dankbar bin, die ich wertschätze. Und das übst du. Das heißt, dein Fokus, das ist ja das Nächste, sieht auch mehr dieser Situation, wofür man dankbar ist und die positiv sind. Das heißt, das verselbstständigt sich irgendwann. Man sagt ja auch, where focus goes, energy flows. Das heißt, wenn mein Fokus auf dem liegt, wofür ich dankbar bin und was mich positiv stimmt, dann sucht mein Unterbewusstsein diese Situationen, die mich glücklich machen, für die ich dankbar bin. Das ist dann ja letzten Endes so ein Schneeball-Effekt, ne? Und das ist unheimlich gesund für unseren Körper.
Man nimmt sie tagsüber dann schon wahr, man sensibilisiert sich. Also ich kann auch nur sagen, ich habe irgendwann auch mal, als es mir nicht so gut ging in einer Zeit, angefangen mit diesen Dankbarkeitsübungen und nach zwei Tagen denke ich nur, was ist ja der größte Shit, wo man erst denkt, ja, was soll das bringen? Aber es ist komplett irre. Also man sammelt einfach mal ein paar schöne Momente vom Tag zusammen, sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich bla 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 das gesehen habe und so weiter. Führt aber dazu, dass du sensibilisiert wirst und den Fokus dann automatisch tagsüber auf diese Momente schon lenkst. Ja. Und tagsüber nimmst du diese Sachen schon wahr. Jedes Mal kriegst du ja Dopaminausschuss oder ich weiß nicht genau, was ausgeschüttet wird. Aber dadurch, dass du es wahrnimmst tagsüber, das geht nur, wenn du es trainierst.
Genau.
Wenn du abends das mal aufschreibst am besten.
Genau. Und an Tag 5 wirst du es dann vermissen, wenn du es nicht mehr machst.
Ne?
Ja, und das sind so Gewohnheiten. Und da sind wir dann auch bei dieser Frage, warum machen viele das gar nicht? Ne? Wir hören mal Atemübung hier, ja. Atemübung da. Mhm. Dann hören wir auch, Meditation ist nichts für mich, ja, weil meine Gedanken überall sind. Der Grund ist überall der gleiche. Man muss das schon ein paar Mal auch probieren und erstmal so eine gewisse Gewohnheit erzeugen, bevor man die Effekte so wirklich spüren kann. Wenn du es nur einmal ausprobierst oder zweimal, dann macht das natürlich jetzt irgendwie keinen komplett anderen Menschen aus dir, sondern man muss das einfach langsam und immer mal wieder ausprobieren und dann wird man die Effekte spüren.
Jetzt, da haben wir so eine ganz grundlegende Atemübung, die gut tut schon mal, die haben wir jetzt einmal gemacht. Nun ist das ein ganz, ganz großes Feld. Du hast verschiedene Atemtechniken. Was kannst du uns noch mitgeben für die, die dann fortschreiten wollen?
Ja, ich gebe euch gerne nochmal meine Lieblingsatemtechnik. Och, da ist ja so viel Faszinierendes, was ich dazu erzählen kann. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht gleich einen ganzen Vortrag halte. Ja.
Drei Minuten haben wir noch.
Auf jeden Fall möchte ich die Kohärenzatmung nochmal teilen, denn die Kohärenzatmung ist auch wieder ganz banal und ganz leicht, hat einen großen Effekt auf unser Nervensystem. Und diese Technik sorgt dafür, dass wir in einen harmonischen Zustand kommen, dass Herz und Hirn besser miteinander kommunizieren und unsere gesamte Physiologie besser ineinander greift und wir mehr in diesen Flow-Zustand kommen.
Und das kann ja nicht verkehrt sein, ne?
Das kann nicht verkehrt sein. Und das macht was mit dir. Macht schon sehr, sehr schnell was mit dir. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Atem den Herzschlag beeinflusst. Mhm. Quasi sofort, akut. Und wenn wir das jetzt anwenden, diese Kohärenzatmung, das ist einfach ein gleichmäßiges, langsames Einatmen von 5 bis 6 Sekunden und wieder Ausatmen von 5 bis 6 Sekunden, dann beschleunigt unser Herzschlag und entschleunigt gleichmäßig. Und dadurch entsteht praktisch eine harmonische Änderung der Herzschlagrate. So der Herzratenvariabilität sagt man dazu heutzutage. Das ist ein ganz populärer Wert auch in der Sportmedizin schon geworden. Wenn wir eine hohe Herzratenvariabilität haben, dann sind wir im Nervensystem flexibler und können effizienter mit Stressreizen umgehen. Ja, das heißt, wenn uns etwas belastet, können wir schneller darauf reagieren und wir können auch, wenn die Belastung vorbei ist, danach wieder schnell entspannen. Und alleine, wenn wir das schaffen, am Tag 5 bis 10 Minuten diese Übung zu machen, 3 bis 5 Minuten reichen schon, wenn man es regelmäßig macht. Ja,
regelmäßig heißt jeden Tag oder mehrmals am Tag?
Also 3 bis 5 Minuten am Tag, das reicht eigentlich schon. Und wenn man und wenn man es dann einmal weglässt, ist auch nicht so schlimm. Mhm. Ne? Ich habe es eine Zeit lang gemacht, vor 2 Jahren, 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends. Und ich kann nur sagen, die Ergebnisse, die waren bahnbrechend. Ich habe meine Herzratenvariabilität innerhalb von 4 Monaten alleine mit Atemübungen um über 100% steigern können. Und damit bin ich...
Okay, was heißt das, über 100% steigen können? Ja. Herzratenvariabilität über 100% steigen.
Ja.
Was heißt das?
Ja, also die Herzratenvariabilität ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Das ist diese Änderung der Herzschlagrate. Wenn du eine höhere...
Aber die müssen wir erstmal feststellen. Die kann man nur mit irgendwelchen Instrumenten feststellen.
Genau, da gibt es Biofeedback-Geräte. Okay, dann gibt es so tolle Wearables. Haben wir heutzutage auch einige.
Das kann man am Finger tragen.
Kann man am Finger tragen, genau. Oder eine Apple Watch gibt es ja. Ich will keine Werbung machen, sorry about that.
Ja, ja. Okay,
no problem. Also es gibt Uhren, die das messen. Ja.
Stimmt.
Und Genau, und da kann man dann feststellen, dass über diese Atmung können wir die Herzratenvariabilität schnell beeinflussen. Und wenn die hoch ist, das heißt, unser Herz gleichmäßig beschleunigt und entschleunigt, können wir besser mit Stress umgehen. Mhm. Unser Nervensystem ist flexibler und wir leben letzten Endes sogar länger. Okay. Und das war der helle Wahnsinn in einem Projekt, was ich vor 2 Jahren durchgeführt habe. Innerhalb von 4 Monaten konnte ich stetig jeden Monat sehen, wie diese Herzratenvariabilität steigt. Und zwar wird die dann nachts gemessen. Ich habe so einen Ring um den Finger. Ja, 8 Stunden lang wird diese Herzratenvariabilität gemessen. Und über 30 Tage habe ich dann einen Durchschnittswert. Und der ist von Monat zu Monat gestiegen. Und nach 4 Monaten habe ich eine Steigerung von 108% erreicht.
Ja.
Und das wurde mir dann auch von Experten bescheinigt. Ich habe das Nervensystem eines Jugendlichen, eines Kindes sogar, hat der liebe Dr. Reinhard Beise gesagt. Und das ist das Resultat von Atemübungen. Ne?
Aber das heißt, dass es gleichmäßiger wird, weil du zeigst es ja mit der Hand an, es geht ja um das gleichmäßige Atmen. Aber wann ist die Variabilität gesteigert? Wenn das Herz was macht?
Es gibt verschiedene Werte bei der Herzratenvariabilität, aber wenn man jetzt auf die reine Zahl guckt, die auch so von Uhren gemessen wird, dann ist das im Prinzip die Schnelligkeit und die Amplitude der Änderung.
Okay, verstehe.
Ja.
Und das ist gut, weil das klingt jetzt erstmal nach Stress, dass es schnell sich ändert.
Wir sind flexibel, heißt das. Das heißt, unser Nervensystem ist flexibel und wenn mich was stresst, dann bin ich sofort da. Und wenn es mich nicht mehr stresst, habe ich auch hinterher die Möglichkeit, mich sofort zu erholen.
Wenn wir richtig aufgeregt sind vor einer Prüfung zum Beispiel und das Herz wirklich springt dir fast raus, weißt du, dieses ganz krasse Bumm, Bumm, Bumm. Welche Atmung empfiehlst du dann?
Diese Knopfdruckatmung, von der wir gesprochen haben, dieses...
Also, um die Alveolen zu öffnen, da...
Tief ausatmen.
Okay.
Und dann ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, meistens geht es ja da um Ängste, dass irgendwas nicht klappt, sich erstmal selbst zu akzeptieren und zu sagen, egal was dabei rauskommt, ich gebe mein Bestes und das wird auch in Ordnung sein.
Okay.
Und ja, ich glaube, das sind die Gedanken, die dann auch wichtig sind.
Das heißt, es gibt verschiedene Atmungen, die so verschiedene Intervalle haben. Es gibt ja das Box-Breathing neben dem Coherent-Breathing, ich glaube Harmony-Breathing. Mhm. Gell, die unterscheiden sich alle in den Intervallen, teilweise in der Länge. Mhm. Manchmal sind sie gleich lang, ein- und ausatmen. Kann man sich mal erkundigen. Gibt es also verschiedene Sachen, die dann auch verschiedene Effekte haben unter Umständen.
Genau, obwohl ich dazu noch sagen muss, wichtig ist bei Atemübungen, dass man sie erstmal überhaupt macht. Also ich glaube, man sollte sich da nicht zu sehr verkopfen und wirklich genau gucken, wie viele Sekunden ein oder aus, sondern das Machen der Atemübung an sich, das ist schon mal ein Rieseneffekt, auch mental, weil ich dadurch ja mich auf den Atem konzentriere und meine Gedanken ausblende. Der größte Effekt von Atemübungen ist mentaler Natur.
Und dann sag nur ganz zum Schluss, du hast ja auch vorhin gesagt, dann habe ich in mich reingehorcht, wie geht's mir eigentlich? Ich glaube, um diese Atmung effektiv zu benutzen, müssen wir wahrscheinlich uns erstmal spüren oder müssen wir eine Sensibilität entwickeln, ein Bewusstsein dafür, was überhaupt mit uns los ist. Das sagt man ja auch, hör doch mal in dich rein, wie geht's dir denn? Denk mal, was meinst du damit? Ich weiß doch, wie es mir so geht. Was empfiehlst du als Schritt 1, um überhaupt diese Sensibilität zu entwickeln, überhaupt wahrzunehmen, wie es mir geht und was mit mir los ist und wie ich mich fühle.
Also sicherlich ist das immer ein guter Start, dieses Ausatmen, weil wir da in die Entspannung kommen. Dann geht es hier um Achtsamkeit auch. Ne? Es geht ja wirklich ums Wahrnehmen, ins Fühlen zu kommen. Ne? Also wenn man wahrnimmt, dann denkt man ja in dem Moment nicht, dann fühlt man. Ne? Das heißt, eine Übung, die ich da sehr empfehlen kann, ist die 5-Finger-Übung. Da gehen wir unsere 5 Sinne durch.
Ja.
Also erstmal den Sehsinn als Beispiel. Das heißt, ich schaue mir meinen Gegenstand in der Umgebung an, aber ohne ihn zu bewerten und ohne wieder drüber nachzudenken und zu interpretieren, was sehe ich da jetzt?
Er ist da.
Kappe abgebrochen.
Ich nehme ihn wahr. Glas.
Umrisse, ne, Farbe, ohne es zu bewerten.
Okay, sogar ein bisschen detailliert wahrnehmen.
Ja, genau. Das heißt, ich schaue mir den genau an, aber ohne da jetzt drüber nachzudenken. Dann gehe ich zum nächsten Sinn über, zum Hörsinn. Ne, da kann man auch gerne die Augen schließen und mal drauf achten, was höre ich jetzt gerade.
Na klar, Blätter rascheln, Vögel piepsen.
Genau, mal Autos variieren auf der Straße, so ein bisschen.
Meine Schritte auf dem Weg.
Richtig hervorragend. Im nächsten Moment kannst du auf Gerüche gehen. Ja, was rieche ich jetzt gerade, wenn ich draußen bin? Dann ist es vielleicht der schöne Duft der Bäume, ne, oder Blütenduft aus dem Garten.
Hundekacke.
Ja, das ist sicherlich auch drin. Wenn man es schafft, das nicht zu bewerten, dann aber ist es auch nicht schlecht.
Stimmt, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Allenfalls als Hundeliebhaber.
Genau. Also das ist eine Übung, die man machen kann. Das dauert keine 60 Sekunden. Ne? Das ist auch was am Schreibtisch, was man dann auch im Gehen unterwegs machen kann, dass man einfach sich auf seine Sinne konzentriert und wahrnimmt. In dem Moment, wo ich wahrnehme, bin ich nicht im Kopf. Ja, wo ich mich aufs Fühlen und Wahrnehmen konzentriere, hört das Gedankenkarussell auf.
Wir können mit unserer Atmung wirklich eine ganze Menge machen und erreichen, sowohl gesundheitlicher Natur, auch um in 0,nix Stress abzubauen, wie auch in sportlicher Hinsicht, wie du es anfangs gemacht hast als Apnoe-Taucher und hast daraus diverse Techniken für dich zusammengeführt oder aber auch entwickelt, die du jetzt weitergibst. Ich glaube, wir alle atmen jetzt anders. Ich habe auch zwischendurch mal gedacht, oh geil, ich habe so gerade durchgeatmet. Oh, ich habe gerade wieder durchatmen können, wie geil. Man kriegt ein Bewusstsein dafür. Dann danke dir für deine Einblicke, für die Begegnung hier.
Ich danke
und,
dir.
Und bis bald. Und jetzt atmen wir gleich nochmal ganz tief durch und haben auch schon wieder positive Emotionen, weil es einfach so viel Spaß gebracht hat.
Ja, fand ich auch.
Die nehmen wir mit.
Das machen wir so. Vielen lieben Dank.
Tom Sieters hier in SWR 3.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.